Und wenn du mal so vergleichst, welche Leute, Vereine, wer auch immer gut aufgestellt ist, dann sind es nicht immer die super gut, besten, wie auch immer, sondern es sind die sichtbar sind und die in Austausch treten. Und eben, das ist auch wieder Vermittlung. Was tun wir? Warum tun wir das? Eine Geschichte dazu erzählen, ja? Wer sind wir? Alles, was eben auch auf Social Media passiert, alles, was in Netzwerken passiert, alles, was die Ergebnisse meiner Arbeit, meine Konzerte, meine Jugendarbeit und so weiter. Es geht immer darum, glaube ich, oder man hat immer was davon, wenn man einfach gut vermittelt, was man tut und warum man es tut und was dahinter steht, welche Personen und so weiter. Das ist, glaube ich, der Schlüssel dazu.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andi Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Ich hoffe, euch geht's gut. Bei mir scheint die Sonne und ich freue mich gerade tierisch, dass es endlich besser wird. Bevor wir nun zu meinem heutigen Gast kommen, wie immer zuerst der Supporter und das ist, ihr kennt ihn schon alle, Buffet Crampon. Buffet Crampon ist Europas größter Hersteller von Blasinstrumenten und die Marke B&S gehört da dazu. Und B&S hat vor kurzem eine neue Trompetenserie veröffentlicht, die Personality-Serie. Drei Trompeten, die auf drei Trompeter zugeschneidert wurden, nämlich Martin Hutter, Thomas Enderker und Benny Brown. Jede Trompete ist individuell in ihren Eigenschaften und ich durfte vor ein paar Tagen die Trompete von Benny Brown ganz kurz mal anspielen, leider nicht lange, aber die ersten paar Töne haben mich schon sehr überzeugt, dass da was ganz Spannendes dabei herauskam. Am besten, ihr kontaktiert euren Instrumentenhändler eures Vertrauens, ob die Trompeten gerade da sind zum Probetesten und dann würde ich ganz schnell dahin fahren und diese drei Trompeten ausprobieren. Mein heutiger Gast ist Konstantin Zill. Konstantin und ich kennen uns jetzt schon etwas länger, aber hauptsächlich tatsächlich über Zoom. Denn ich hatte letztes Jahr unter anderem mit ihm und noch ein paar anderen Bekannten, die auch schon im Podcast waren, eine sogenannte Mastermind-Gruppe. Wir haben uns einmal im Monat getroffen, haben über verschiedene Fragen und Dinge diskutiert, uns ausgetauscht und da war Konstantin dabei. Leider hat es jetzt ein Jahr lang gedauert, bis wir einen Termin gefunden haben zu unserem Gespräch, aber nichtsdestotrotz war es ein sehr spannendes Gespräch. Konstantin ist nämlich Musikvermittler. Dieser Begriff war mir vorher auch noch nicht so geläufig und deshalb finde ich dieses Gespräch extremst wichtig. Er ist mittlerweile an der Elbphilharmonie tätig im Education-Bereich. Da habe ich ihn vor ein paar Tagen sogar auch besucht, konnte ein wenig in die Arbeitsweise bzw. in die Räumlichkeiten auch schauen und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr beeindruckt. Das Gespräch haben wir vor unserem Treffen schon aufgezeichnet und ihr werdet das merken, am Anfang unterscheidet sich die Mikrofonqualität zu den späteren Sachen, denn Konstantin hatte am Anfang vergessen, aber wirklich nur ganz kurz sein Mikro einzuschalten. Wir haben gesagt, wir lassen es trotzdem so. Ich denke, ihr kommt damit klar. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und ich hoffe, ihr könnt genauso viel mitnehmen, auch für eure Vereine, wie ich es getan habe. Und jetzt will ich gar nicht länger reden, sondern wünsche euch viel Spaß. Mein heutiger Gast hat Jazz-Posaune an der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz studiert und machte dort auch seinen Master in Musikvermittlung. Daneben singt er noch leidenschaftlich gerne und dirigierte verschiedene Blasorchester. Mittlerweile ist er im hohen Norden angesiedelt. So arbeitete er zwei Jahre lang für das Zukunftslabor der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen und seit einem Jahr für die Education-Abteilung der Elbphilharmonie in Hamburg. Ich darf recht herzlich begrüßen Konstantin Zill.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
ist nur eine kleine Korrektur. In Bremen war ich nicht so lang.
Ah, okay.
Das war eigentlich nur ein halbes Jahr.
Ach so, okay, gut. Hat sich irgendwie länger angefühlt.
Das ist die Corona-Zeit.
Das kann gut sein, dass sich dadurch ein bisschen was verzerrt. Konstantin, was war das letzte Stück, was du dir bewusst mal angehört hast?
Ich glaube, das war so eine Aufnahme von Watches 8. Das ist so eine britische Vokalensemble-Gruppe. Das sind 8 Leute, glaube ich. Und gemeinsam mit Chiniki, das ist ein Orchester, auch aus Großbritannien, die... ja, ist eine ganz spannende Sache. Die haben sich gegründet, die bestehen nur aus People of Color, beziehungsweise Leute, die ethnischen Minderheiten angehören. Und das Orchester hat sich gegründet, weil einer Gründerin, Chichi heißt sie, ihr ist aufgefallen, dass in den britischen Orchestern einfach nur weiße Menschen spielen und das spiegelt ja nicht so ganz die Bevölkerung wider und das Orchester ist wunderbar und ein super Projekt und die Aufnahme war Deep River, also so ein Spiritual, aber total spannend gemacht. Ich bin da drüber gestolpert und war dann irgendwie total fasziniert und irgendwie von Gesang kann man so viel phrasierungstechnisch lernen irgendwie, das war total spannend. Okay.
Die Aufnahme sagt mir tatsächlich gerade gar nichts. Ich habe Watches 8 im Dezember live gehört, hier in Frankfurt.
Mhm. Sehr stark. War's gut?
Ja, unfassbar. Also man muss natürlich sagen, es nutzt sich auch ein bisschen ab, weil sie natürlich sonst, also auf jeden Fall in dem Konzertprogramm haben die sehr ähnliche Stücke gesungen. Ja. Aber trotzdem unfassbar. Also Klangausgleich, also selbst als die durch die Kirche getrennt gelaufen sind, sticht keiner raus. Ich weiß keine Ahnung, wie die das machen. Aber es,
ja, die sind extrem gut, also ja. Aber weiß nicht, gerade musikalisch, wenn es um Dirigieren geht oder so, extrem spannend zu schauen, wie das so funktioniert. Und,
ja. Ja. Auf jeden Fall. Also, geile Gruppe. Konstantin, wenn wir uns jetzt kennenlernen würden und wir stünden an der Bar und ich würde dich fragen, was machst du beruflich? Was würdest du denn da antworten?
Ich würde sagen, ich bin Musikvermittler.
Dann würde ich dich fragend angucken und sagen, was ist ein Musikvermittler?
Ja, so ist es auch immer.
Also Musikvermittler ist ein bisschen schwer zu beschreiben, aber ich glaube, es gibt immer mehr Leute und auch das Thema rückt immer mehr irgendwie in den Vordergrund. Und Musikvermittler und Musikvermittlerinnen sind Leute, die sich sehr viel Gedanken machen, wie könnten Konzertprogramme aussehen oder einzelne Konzerte? Wie kann man Musik so vermitteln, kommunizieren, dass man nicht davon ausgeht, dass das Gegenüber quasi das alles schon kennt und auf dem gleichen Stand ist? Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Teil. Und es ist die Frage, geht man auf den Inhalt oder auf meine Arbeit? Wie sieht es dann in der Praxis aus? Ja, das ist zum einen relativ viel Organisatorisches, weil natürlich viel, ja, im Grunde Kulturmanagement passiert. Man organisiert Konzerte, man hat viel mit dem Publikum auch zu tun, auch wieder inhaltlich und organisatorisch. Und das andere ist eben aber auch gestalterisch, konzeptionell. Also sehr dezidiert, wie soll ein Konzert gestaltet werden. Das hängt dann immer sehr viel an der Zielgruppe, also mit wem habe ich es eigentlich zu tun. Für Kinder mache ich natürlich ein ganz anderes Konzert als für Erwachsene oder für Senioren und Seniorinnen. Also das ist sehr viel konzeptionelle Arbeit und sehr viel organisatorische.
Wenn du sagst Kulturmanagement, das heißt, so ein Marketing-Teil ist da auch dabei als Musikvermittler?
Ja, ich finde schon, dass es viel mit Marketing zu tun hat. Ich weiß nicht, klassisches Marketing und Werbung richtet sich ja dann vielleicht eher an Konsumenten. Also um den Konzertbereich zu bedienen, Leute, die eh ins Konzert kommen und die quasi, ja, einfach Konzertprogramme und Infos rundherum zu vermitteln. Und ich glaube, Vermittlung hat schon viel damit zu tun, weil es natürlich auch viel darum geht, wie klar, wie übersichtlich kommuniziere ich bestimmte Dinge. Aber es spricht eben eher
ja, den Rezipienten an. Also sprich, es geht um die Inhalte und es geht darum, zu begeistern für Inhalte. Also vielleicht eher irgendwo zwischen Marketing, Journalismus und Vermittlung, so könnte man es vielleicht sagen. Ist schwer zu beschreiben. Also es hat auf jeden Fall was mit Marketing zu tun, aber eben nicht in dieser werbenden Richtung, sondern in Bezug auf, wie vermittle ich Inhalte, wie übersichtlich stelle ich was dar. Ich mache mir natürlich auch Gedanken, wie kommt das überhaupt an, sozusagen bei der Zielgruppe oder bei dem Publikum, mit dem ich sprechen will. Also es hat viele Schnittstellen, würde ich sagen.
Warum ist der Begriff oder der Beruf des Musikvermittlers noch nicht so bekannt? Also ich finde, Theaterpädagogen kennt man und so, aber Musikvermittler bist du, glaube ich, der Erste, den ich kenne, und auch war es der Erste, über den ich gestolpert bin mit dem Beruf oder mit dem Begriff der Musikvermittler.
Ja, gute Frage. Ich glaube, das hat vielleicht was damit zu tun, dass unsere Konzertwelt, zumindest in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum vielleicht auch, einfach noch sehr gut funktioniert, könnte man sagen. Ist in anderen Ländern anders. Also Großbritannien zum Beispiel hat schon viel länger eine sehr etablierte Szene von Education-Teams zum Beispiel, weil die Orchester eben anders aufgestellt sind. Die sind nicht so gut öffentlich gefördert, sogar oft gar nicht. Und wenn, dann ist das irgendwie auch geknüpft an so ein gesellschaftliches Engagement. Und deshalb gibt es dort sehr oft einfach erstens Musikerinnen und Musiker, die von Haus aus viel mehr in diese Richtung gehen und sehr nah an diesen Education-Themen sind. Und das ist sehr viel selbstverständlicher dort. Aber eben auch musikvermittelnde Personen, die das als Beruf haben. Und hier kommt es erst so in den letzten 10, 15, 20 Jahren, ist die Frage, also die letzten 10 Jahre, würde ich sagen, wächst es so richtig. Studiengänge und so weiter gibt es schon ein bisschen länger. Die Idee ist schon länger da.
Wo kann man das in Deutschland studieren?
Es gibt den berufsbegleitenden Studiengang in Detmold. Der ist schon sehr lange da, war einer der ersten, hat auch einen super Ruf. Und in Österreich, in Linz zum Beispiel, wo ich auch studiert habe. Und es kommt aber jetzt immer mehr. Also an der MDW in Wien gibt es jetzt einen Studiengang, der Vollzeit auch funktioniert, nicht berufsbegleitend. Und es gab in Augsburg, ich bin mir gar nicht sicher, ob es den noch gibt, auch einen Masterstudiengang in Vollzeit für Musikvermittlung.
Das heißt, ja, die Österreicher sind uns schon wieder voraus.
Da bin ich gar nicht so sicher, weil Detmold war, glaube ich, auch vor Linz auf jeden Fall. Es war so ein bisschen die Idee, so einen musikalischen Bildungsbereich zu schaffen, der quasi nicht schulisch ist. Also nicht ein rein pädagogischer Bereich, sondern ein Bereich, der sich auf das Konzert bezieht. Also wie kann man quasi die Konzertwelt vermitteln und nicht den rein pädagogischen Aspekt.
Wer war denn damals bei dir verantwortlich, dass du zur Musik kamst?
Grundsätzlich?
Ja.
Ah, das ist eine gute Frage. Ich habe irgendwie Blockflöte gelernt, wie man es so macht, als Grundfach. Und das fand ich aber klanglich sehr heftig. Und dann habe ich gesagt, ich will Trompete lernen. Dann hieß es, ich bin zu jung. Und dann habe ich da aber irgendwie dran festgehalten und irgendwie 2-3 Jahre später in der Grundschule so eine Schnupperstunde gemacht. Und das war aber auch in der Schule vorgespielt und so. Also ich bin da schon auch dran erinnert worden. Ja, und dann habe ich festgestellt, oder auch mein Lehrer damals hat mich darauf hingewiesen, dass Posaune eigentlich viel besser passt. Und da bin ich auch relativ froh drüber.
Aber was heißt besser passt?
Ja, das ist ja immer so ein bisschen eine Neigung oder ein Gefühl. Trompete, da bin ich zum Beispiel die Luft überhaupt nicht losgeworden. So. Also ich hatte, für Posaune war es perfekt, bei Trompete hatte ich das Gefühl, irgendwie ich werde die Luft nicht los. Man merkt halt, das eine funktioniert direkt und dann macht man es.
Okay, wann kam für dich dann die Entscheidung, das auch zu studieren? Vor allen Dingen dann auch Jazz-Posaune?
Ja, das ist spannend. Ich war vorher auf einer Berufsfachschule für Musik. Die gibt's ja in Bayern und finde ich ist auch eine super Adresse erstens für Studienvorbereitung, aber eigentlich auch auf deren eigentlichen Zweck bezogen, nämlich im Grunde für die Laienmusik auszubilden. Ensembleleitung, Chorleitung, das war der ursprüngliche Gedanke, als die gegründet wurden und das war, als in Bayern quasi die Konservatorien ersetzt wurden. Da kamen diese Berufsfachschulen. Und da war ich zuerst und habe klassische Posaune und Ensembleleitung gemacht. Die Entscheidung, Jazzposaune zu studieren, kam dann eher, weil ich einfach, ich hatte das Gefühl, dass ich im klassischen Studium einfach nicht diese Offenheit habe. Also im Grunde bist du ein Instrumentalist und du lernst eine Technik und eine Basis und dann geht's als zweites darum, welche Musik willst du eigentlich spielen? Und ich mag sehr gerne klassische Musik und ich spiele gern klassische Musik, aber das klassische Studium ist natürlich sehr auf klassische Musik beschränkt sozusagen, ja. Da ist natürlich auch sehr viel mehr Vielfalt, aber letztendlich war es in meiner Vorstellung so, dass man dann eben die gleichen Orchesterstellen sehr lange spielt und was passiert dann? Und ich war einfach eher umfassender interessiert und habe dann nach einem offeneren Studium gesucht und das habe ich auch wirklich gefunden, glaube ich, im Jazzstudium.
Wie kommt man dann vom Jazz-Posaunen-Studium zur Musikvermittlung?
Ja, auch wieder vielleicht so ein universelles Interesse. Es gibt da vielleicht Spezialisten und Generalisten, wenn ich das Beispiel anführen darf. Also es gibt Leute, die sind, und das sind vielleicht auch dann gerade so klassische Orchestermusiker, die sind mit einer Sache, wo sie bis ins Detail machen, bis es perfekt ist, sind sie total glücklich und die können sich hinsetzen und das perfektionieren bis zum Schluss, ja. Und dann gibt's andere, die eher vielleicht ein Gesamtbild gestalten und sehr vielseitig interessiert sind und schnell wieder sich für was Neues begeistern können. Und das gibt's ja auch in der Musik. Ich weiß nicht, ich glaube, dass Dirigent auch ein Beruf ist, wo die Tendenz ist, dass man eher wirklich Generalist ist und sich eher um dieses Gesamtbild gestalten kümmert. Ja, und so hat sich das bei mir eben auch ergeben, dass ich einfach noch Interesse hatte, sehr viel umfassender tätig zu sein. Also ich habe ja nach dem Studium relativ viel Musikunterricht selber spielen und eben vor allem Ensembleleitung gemacht und habe aber auch gemerkt, dass ich da ja gerade an diesen Themen, die so dazwischen sind, also organisatorisches, Konzerte gestalten, Moderation, vielleicht auch ein bisschen kulturpolitische, kulturjournalistische Sachen, die haben mich einfach sehr interessiert und dann habe ich eben geschaut, was könnte man in die Richtung machen und da bin ich mehr oder weniger zufällig eben auf diesen Studiengang gestoßen und war am Anfang auch gar nicht so überzeugt davon, dass es das Richtige ist vielleicht, aber irgendwie habe ich doch das Passende gefunden und es hat sich dann immer mehr als das Richtige herausgestellt, übers Studium schon. Und ja, so hat sich das dann verlagert.
Wie muss ich mir so ein Studium vorstellen? Das wird ja jetzt nicht nur Musikgeschichte sein, sondern irgendwie auch pädagogische Sachen, oder?
Also Geschichte eigentlich gar nicht. Also die Leute, die das studieren, diese berufsbegleitenden Masterstudiengänge zum Beispiel, die haben ja in der Regel schon eine Vorausbildung, zum Beispiel eben Musik, Musikpädagogik in irgendeiner Weise. Es geht dann vielmehr darum, erstens sehr viel aus der Praxis zu lernen. Musikvermittlung ist ja ein Bereich, der irgendwie sehr aus dem Tun gewachsen ist sozusagen. Und das heißt, man hat sehr viel Input von Leuten, die tatsächlich an Konzerthäusern, bei Orchestern, beim Radio, im Management, wie auch immer, tätig sind. Und man schaut quasi, wie arbeiten die Leute und arbeitet sehr viel praktisch. Dann ist es aber einfach auch so ein bisschen die Fähigkeiten, Fertigkeiten trainieren. Sprechtraining ist zum Beispiel ein Bestandteil, so ein Bühnenpräsenztraining. Musikvermittlung ist ja oft auch sehr selber auf der Bühne stehe, nur eben nicht unbedingt in nur musikalischem oder nicht nur als Musiker oder Musikerin, sondern auch als Moderatorin, als ja, eben als Vermittler, je nachdem, wie das eben gestaltet ist. Und all diese Fertigkeiten werden eben auch trainiert, und aber auch konzeptionelle Dinge, ja. So Sprechtraining, Bühnenpräsenz, man macht sehr viele Konzepte, lernt Konzepte kennen, versucht es selber zu gestalten. Ja, es ist vielleicht auch so ein bisschen ein Mindset, was man da entwickelt dadurch.
Okay, das klingt echt spannend. Wenn ich richtig gelesen habe, hast du ja, bevor du jetzt oder bevor wir dann auch zu deinen Aufgaben im Norden kommen, warst du ja quasi so im Süden Bayerns in deiner Heimat auch für Musikvereine tätig und hast da auch Projekte entwickelt. Was sind denn so aus der Musikvermittlersicht Probleme von Vereinen?
Also grundsätzlich glaube ich, Vereine haben ja noch nicht so ein großes Problem, wie das jetzt andere Institutionen haben. Also vielleicht, ich muss es mal vielleicht umgekehrt aufrollen. Ich glaube, Musikvermittlung kommt auch sehr viel daher, dass man sich irgendwie mit der Zeit überlegt, es gibt viele öffentliche Gelder, die in bestimmte Bereiche der Kultur fließen. Also zum Beispiel Musikschulen, Konzerthäuser, Orchester und so weiter. Und man stellt sich ja doch zunehmend die Frage, wie legitimiert man diese Gelder? Und man bekommt es vielleicht auch jetzt mit bei den Diskussionen übers RSO Wien zum Beispiel. Wie beweist man quasi seine eigene Relevanz? Und das ist ja ein absolut wichtiger Punkt. Also wenn so eine Institution, Musikschule, Konzerthaus, wie auch immer, viel Gelder bekommt, um ein kulturelles Angebot zu gestalten, dann muss ich natürlich auch ein Angebot für alle zur Verfügung stellen, weil bezahlen tun das eben alle mit ihren Steuergeldern. Und Vereine haben natürlich in diesem Maß nicht unbedingt die Förderungen, zum Teil auch durch Gemeinden zum Beispiel. Und sie haben auch den entscheidenden Vorteil, dass sie sich ja im Grunde in zwei Richtungen sowieso schon engagieren. Also Musikvereine auf dem Land zum Beispiel, die machen ja nicht nur Konzerte, sondern die bilden auch junge MusikschülerInnen aus, und sie arbeiten auch eben mit Laien. Also es ist ein musikalisches, gesellschaftliches Angebot per se, ja. Wenn es jetzt um Musikvermittlung geht, würde ich aber trotzdem sagen, auch Vereine kämpfen ja damit, dass sie erstens weniger Zulauf kriegen, zweitens weniger Fördergelder kriegen. Das heißt, für mich wäre jetzt ja der Ansatz, oder warum Musikvermittlung für Musikvereine auch ein Thema ist oder werden könnte, wie zeigt man, wie vermittelt man, was man eigentlich tut, wie vermittelt man, wofür man eigentlich steht, wofür man sich engagiert, und dann außerdem, wie vermittelt man eigentlich den Wert der eigenen Arbeit? Also wie bekomme ich zum Beispiel mehr Fördergelder, ist ein ganz entscheidendes Thema. Und je mehr man Angebote vermitteln lernt oder auch universeller gestalten lernt, also wie spricht mein Konzertprogramm oder auch mein Ausbildungsprogramm mehr Leute an, desto besser, glaube ich, lassen sich auch Fördergelder finden, um ein Beispiel zu nennen.
Also ein Musikverein kann sich ja jetzt, oder die wenigsten Musikvereine können sich jetzt einen Musikvermittler leisten, der sagt, ich bin jetzt quasi dafür tätig. Was können jetzt, oder vielleicht kannst du ein bisschen Einblick geben, was du schon mit Musikvereinen gemacht hast, damit man mal so eine Vorstellung kriegt, wie jetzt ein Musikvermittler konkret arbeiten würde.
Ja, also ich glaube, vielleicht um das noch zu sagen, es ist gar nicht mal so sehr, dass das eine Person machen muss, die vom Fach ist, sondern ich glaube, man kann eben an sehr vielen Projekten lernen und auch vielleicht dieses Mindset, das dahinter steht, sozusagen mehr selber praktizieren. Ja, das ist, ja, es ist kein Hexenwerk, sondern es ist eher viel Methoden kennenlernen und eben was dahinter steht. Aber um ein paar Beispiele zu nennen, Wir haben zum Beispiel, es sind natürlich über die Corona-Zeit sehr viele Ideen entstanden und da, glaube ich, sind sehr schöne Sachen dabei. Also von Podcasts, von Musikvereinen, die quasi die eigene, die eine Plattform gesucht haben. Also was passiert, wenn wir nicht mehr auftreten können? Wie werden wir dann überhaupt sichtbar? Ja, da gab es zum Beispiel Sachen, wo Podcasts entstanden sind, wo man dann über die Vereinsgeschichte erzählt. Das finde ich eine ganz spannende Sache, weil die Leute in einem Ort oder in einer Stadt natürlich sehr viele Anknüpfungspunkte haben, wenn es um die lokale Geschichte geht zum Beispiel. Und dann kann man sagen, vor 40 Jahren hat der Musikverein das und das gemacht. Da waren vielleicht die und die ganz wichtige Leute, die den Verein geprägt haben, die Jugendarbeit gestärkt haben und so weiter. Aber auch natürlich immer musikalisch anzuknüpfen. Welche Literatur wurde damals vielleicht gespielt? Wie ist das heute? Da gibt es also einfach sehr viel spannende Geschichten zu erzählen. Ja? Dann auch eine Sache, die passiert ist. Ich habe so ein überregionales Jugendorchester geleitet vom Musikbund. Da gibt es ja diese Bezirksmusikverbände und zum Teil gibt es da eben Jugendorchester, die überregional so eine Art Projektorchester, Auswahlorchester sind. Und da haben wir eine Arbeitsphase ersetzt durch eine Radiosendung letztendlich auf Radio Bu. Das ist so ein Lokalsender, Digitalsender im Chiemgau, der aber auch irgendwie überregional tätig ist. Und da haben einfach die Jugendlichen, die da teilnehmen, eine Radiosendung gestaltet. Also sie haben anstatt eben im großen symphonischen Blasorchester zu proben und dann ein Konzert zu machen, in kleinen Ensembles, Workshops geprobt an 2 Tagen oder so und haben dieses Programm bearbeitet. Dann haben sie es aufgenommen und haben quasi die Sendung mit Moderation und der eigentlichen erarbeiteten Musik sozusagen aufgeführt. Und das lief dann eben auf Radio Bu. Und ich glaube, dass es auch im Konzertbereich Sachen geben kann. Also gezielte Konzertformate, die sich richten an eben bestimmte Zielgruppen. Also ich meine, es ist genauso wie in manchen Konzerthäusern, in den Vereinen immer noch der Fall, dass man eben einfach sehr, sehr standardisiert an so ein Konzert herangeht. Also ich sage, ich mache jetzt hier mein Jahreskonzert und hier mache ich mein Kirchenkonzert und wir spielen das und das und ich hoffe mal, dass Leute kommen. So. Und dann kommt halt auch so meine Fanbase sozusagen von der Stadtkapelle, wie auch immer. Aber auch da kann man ja viel dezidierter gestalten. Also man kann sich für Konzerte Themen überlegen, man kann Experten einladen zu einem Thema zum Beispiel. Also, weiß nicht, man kann Thema Tod gemeinsam mit einem Hospizverein, mit Experten dazu, die darüber sprechen, die das thematisieren. Oder man hat eine Fotoausstellung dazu mit Porträts. Ich habe mal so ein Chorkonzert gemacht, wo sowas passiert ist. Man hatte also Chorwerke zum Thema, also Komm süßer Tod und so weiter. Da gibt es ja ganz, ganz viel. Und drumherum waren Schwarz-Weiß-Porträts von Menschen aufgestellt, die eine Fotografin gemacht hat, kurz bevor die Leute gestorben sind. Also im Hospiz begleitet, super spannend. Man hat also vor und nach dem Konzert diese Fotos angeschaut, super gute Fotos und darunter die Geschichte dieser Menschen gelesen und dann dazu diese Musik gehört. Ja. Und das wirkt natürlich völlig anders. Ich bin konfrontiert mit diesem Thema, ich setze mich mit mir selbst auseinander, ich setze mich vielleicht mit Leuten auseinander, die schon aus meinem Leben verschwunden sind. Und dazu höre ich diese Musik und es wirkt einfach so, so viel stärker, als wenn ich diese Ebene nicht hätte, ja. Also es gibt im Konzertbereich extrem viele spannende Möglichkeiten, mehr zu gestalten und eben nicht nur dieses reine Konzert zu haben. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, viel mehr auf bestimmte Zielgruppen zu gehen. Kinderkonzerte in der Grundschule oder so zum Beispiel. Warum kann eine Blaskapelle nicht einfach auch in eine Schule gehen und ein Schulkonzert machen? Das ist der Hammer, ja. Also die Kinder finden es extrem gut. Man kann, wenn es um Nachwuchsförderung geht, extrem viel machen in die Richtung. Man kann auch, es gibt ja sogar Konzertwerke dafür. Ich weiß nicht, was das ist, Hänsel und Gretel oder so. Also es gibt ein paar Noten, die man wirklich fertig kaufen kann und daraus ein Kinderkonzert stricken kann. Mit Erzählung drumherum und solchen Geschichten. Also ich glaube, es ist extrem viel möglich.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für einen weiteren Supporter dieser Folge und das ist die Konzertmeister-App. Ich bin nicht nur Dirigent, sondern auch als Musiker viel unterwegs, spiele in einigen Ensembles, leite relativ viel und ich habe in den letzten Jahren immer wieder nach einem Tool gesucht, das mir das Organisieren der Termine einfacher macht. Und da hilft die Konzertmeister-App. In dieser App kann ich die verschiedensten Ensembles anlegen und die Termine auf einen Blick einsehen. Außerdem hilft sie mir als Dirigent natürlich auch bei der Vorbereitung, denn wer kennt es nicht? Gerade wenn es um die Probe geht, melden sich die verschiedensten Mitglieder gerne über WhatsApp, E-Mail und sonstigen Nachrichtenkanäle ab und irgendwann weiß man überhaupt nicht mehr, wer ist da und wer fehlt. Selbst kurzfristige Ab- und Anmeldungen lassen sich sofort einsehen. Die Bedienung der App ist sehr, sehr einfach. Mit ein, zwei Klicks habe ich die Termine erstellt und dann kann es schon losgehen in der Planung. Mit der neuesten Version kommt sogar noch ein weiteres Tool hinzu, nämlich das Verwalten von Räumen. Nicht selten ist es der Fall, dass ein Probelokal von den verschiedensten Ensembles, Vereinen, Lehrer und Lehrerinnen und Vereinsgruppen genutzt wird. Doch wann ist dieser Raum eigentlich frei? Kann ich spontan heute um 18 Uhr eine Probe machen oder kollidiert das vielleicht mit einer anderen Gruppe? Um das in Zukunft leichter zu machen, gibt es die Raumverwaltung jetzt auch in der Konzertmeister-App. Der absolute Pluspunkt ist für mich allerdings der Support, denn die Macher in der Konzertmeister-App sind selbst Musiker und verstehen so die Bedürfnisse, die wir Musiker und Musikerinnen haben und helfen relativ schnell. Wenn ihr die Konzertmeister-App jetzt ausprobieren wollt, dann klickt einfach auf den Link in den Shownotes. Glaubst du auch, dass es in Zukunft nötiger wird, das so zu machen? Also, dass man wegkommt von diesem, okay, wir haben ein Frühjahrskonzert, wir haben ein Weihnachtskonzert, wir haben ein Frühjahrskonzert, wir haben
ja,
ein
Weihnachtskonzert. Also die eine Frage ist, ob es nötig wird und die andere ist natürlich, ob es nicht auch einfach total Spaß macht. Und ich glaube, beides ist der Fall. Also ich glaube, es geht immer mehr darum, dass man Musik machen umfassender versteht und sich viel mehr überlegt, für wen tue ich das eigentlich ja, Berechtigung ist vielleicht zu viel gesagt, aber wo will ich eigentlich was bewirken? Das ist es vielleicht. Mit wem will ich arbeiten? Für wen will ich arbeiten? Für wen will ich was gestalten? Und Nachwuchsprobleme im Verein ist das eine. Da gibt's ja sehr unterschiedlich aufgestellte Vereine. Manche machen schon total viel und immer da merkst du, da gibt's eben viel weniger Nachwuchsprobleme. Also da, wo man wirklich gezielt früh was für Kinder bietet zum Beispiel, da, wo man vielleicht ein Konzert im Seniorenheim spielt, da ist eine sehr viel höhere Akzeptanz da für solche Vereine und es gibt auch weniger Nachwuchsprobleme. Und dann ist ja auch die Frage, macht es nicht total Spaß, auch für die, die mitspielen, solche Konzerte zu gestalten und eben nicht immer das Standardprogramm zu fahren?
Du hast gesagt, ihr habt oder ein Verein hat gerade in der Corona-Zeit einen Podcast gemacht. Die Idee finde ich total super. Jetzt stelle ich mir nur noch die Frage, hast du oder habt ihr Feedback bekommen, wie das angenommen wurde? Weil ich kenne es ja selber als Podcaster, man schickt was in die weite Welt und weiß am Anfang erstmal nicht, hört das jemand?
Ja, das war natürlich im kleinen Kreis. Da muss man sich natürlich auch immer Gedanken machen um Rechte eigentlich und das war jetzt kein Podcast, der komplett auf Spotify gespreadet wurde oder wie auch immer, sondern das war halt auf der Website des Vereins und das war irgendwie einmal oder alle zwei Wochen, ich weiß nicht mehr genau. Natürlich macht man das für ein kleineres Publikum, also da hören dann halt ein paar hundert Leute aus dem Ort zu. Ja.
Das aber ist ja auch schon viel, finde ich. Ein paar hundert Leute aus dem Ort, ja, finde ich viel.
Genau, und man muss sich ja mal überlegen, wie groß ist überhaupt der Wirkungskreis von einem Verein in einem Ort, wo 5000 Leute leben oder so. Ja. Der ist natürlich nicht so groß, aber die Frage ist halt, wenn ich irgendwann drüber stolper und schaue, was macht der Verein, was finde ich dann? Und dann ist natürlich auch die Frage, mein Publikum, das ich so habe, Wie gehe ich mit dem um? Ist das eben ein, zweimal im Jahr ein Jahreskonzert oder gibt es dann eben noch mehr? Also was finde ich? Und ja, die Leute, das ist ja das Gleiche mit Social Media. Es ist im Grunde sichtbar werden, ja. Und natürlich mache ich das in einem Musikverein in einem viel kleineren Kreis und für ein kleineres Publikum. Aber darum geht's ja nicht, sondern es geht darum, wie wichtig ist mein Publikum? Wie trete ich mit dem in Austausch und wie konstant kann das funktionieren? Deshalb würde ich trotz vielleicht einer geringen Reichweite sowas machen, weil die sich's hören, die es mitbekommen, freuen sich natürlich total und haben eine ganz andere Beziehung längerfristig zu mir.
Du hast vorhin noch gesagt, ihr habt noch irgendwie mit Radio Bu, da steckt ja auch, glaube ich, ursprünglich Stefan Dettel auch so ein bisschen mit
genau,
drin.
Genau, ja.
Von La Brass Banda. Wenn ich das jetzt höre, denke ich mir ja, okay, das ist ja auch viel Netzwerkarbeit. Was mache ich jetzt, wenn ich nicht so ein Netzwerk habe?
Ja, Netzwerkarbeit ist ja auch eine Sache, die fängt man an und dann wächst das Netzwerk. Und wenn ich aufhöre, dann ist es wieder vorbei. Ich glaube, man kann nicht sagen, es gibt jetzt bestimmte Sachen, die muss ich machen, um ein Netzwerk zu kriegen, sondern ich muss mich einfach konstant darum bemühen, sozusagen. Oder? Also
sehe ich genauso.
Aber in dem Kreis, in dem ich mich bewege und wichtig auch darüber hinaus, ist es immer spannend, in Austausch zu treten und oft über solche Themen zu sprechen. Wir haben ja alle Themen, die uns beschäftigen, gerade also wieder um Nachwuchsförderung zu sagen, das beschäftigt alle. Und wenn man da in Austausch tritt und im Gespräch bleibt und da geht es nicht immer sofort darum, ein Ergebnis zu haben und das sofort zu machen, sondern es geht auch wieder darum, die eigene Arbeit zu vermitteln und sie weiterzuentwickeln im Austausch. Und wenn man das konstant betreibt, dann passieren solche Sachen vielleicht. Nicht sofort, aber es ist, glaube ich, ja, die Sachen entstehen. Und es lebt ja auch davon, dass man da miteinander irgendwie in Austausch tritt.
Glaubst du, dass, wenn du von Sichtbarkeit sprichst, dass das unglaublich wichtig ist, um Fördergelder, beziehungsweise nicht mal unbedingt Fördergelder, sondern auch Sponsoren an Land zu ziehen?
Absolut, total. Also es gibt ja einen Haufen gute Leute, es gibt einen Haufen gute Vereine, es gibt qualitativ hochwertige Sachen. Und wenn du mal so vergleichst, welche Leute, Vereine, wer auch immer gut aufgestellt ist, dann sind es nicht immer die super gut, besten, wie auch immer, sondern es sind die sichtbar sind und die in Austausch treten. Und eben, das ist auch wieder Vermittlung. Was tun wir? Warum tun wir das? Eine Geschichte dazu erzählen, ja? Wer sind wir? Alles, was eben auch auf Social Media passiert, alles, was in Netzwerken passiert, alles, was die Ergebnisse meiner Arbeit, meine Konzerte, meine Jugendarbeit und so weiter. Es geht immer darum, glaube ich, oder man hat immer was davon, wenn man einfach gut vermittelt, was man tut und warum man es tut und was dahinter steht, welche Personen und so weiter. Das ist, glaube ich, der Schlüssel dazu, weil es eben viele Sachen gibt, aber es gibt auch viele Förderungen. Es geht um sichtbar werden, ja.
Du hast vorhin gesagt, gerade im Studium war ein Punkt, viele Konzepte kennenlernen, viel von anderen Dingen quasi übernehmen, ausprobieren. Hast du im Kopf Vereine, wo viele Dinge gut oder einige Dinge gut gelaufen sind, dass jetzt auch Hörer mal nachgucken können, ah, okay, das haben die gemacht, das haben die gemacht.
Konkrete Vereine meinst du?
Ja, ja. Gerne auch nachschieben, wenn das jetzt...
Das kann ich gerne machen. Also ich würde mal in Übersee, wo ich lange eben im Musikverein auch war, das habe ich halt so mitbekommen, weil ich aus dem Studium heraus begonnen habe, dort zu arbeiten mit irgendwie, weiß nicht, 4 Schülern Tiefes Blech am Nachmittag und dann habe ich da immer mehr gemacht. Und was da über die Jahre entstanden ist, die hatten eben auch ganz schwierig Nachwuchsprobleme, so kaum Leute, die nachkommen und im Grunde ist dort über ein paar Jahre so ein ganz konstanter Nachwuchskreislauf entstanden von Bläserklasse, früher irgendwie 2 Jahrgänge in einem Rutsch und dann 2 einzelne Bläserklassenjahrgänge, dann Schülerorchester, dann Jugendkapelle und später auch Erwachsenenbläserklasse, um ein Beispiel zu nennen. Das zeigt so, dass man irgendwie in weiß nicht wie viele Jahre waren, das waren 5, 6, 7 Jahre, haben die wirklich von kaum Nachwuchs zu jedes Jahr kommen irgendwie zumindest mal 2, 3 Leute in die Blaskapelle nach. Ja, und das ist eben, glaube ich, viel durch dieses erstens in Austausch treten mit allen, mit Kooperationspartnern, mit der Schule zum Beispiel. Sehr bewusst sich Gedanken machen, wo können wir uns eigentlich engagieren? Und bis hin zu eben solchen Sachen wie dem Podcast. Jetzt ein bisschen stammeln, weil ich überlegen muss, wie ich es in Worte fasse, aber es ist eigentlich eine schöne, runde Sache gewesen, die jetzt bis heute, und das ist jetzt eine kleine Musikschule, wenn du es so siehst, die haben ja über 100 Schüler so, und das ist ein Ort mit weiß nicht, 5000 Einwohnern sowas. Also schönes Beispiel dafür, dass ein Musikverein, wenn er sich engagiert und gut aufstellt, total wachsen kann.
Okay, also wenn dir nach dem Gespräch noch ein paar Sachen einfallen, schickst es mir, dann gebe ich es in die Shownotes. Ja, super. Dich hat's ja dann nach Bremen verschlagen zur Deutschen Kammerphilharmonie beziehungsweise zum Zukunftslabor. Ich fand den Namen damals schon total spannend, dass sich ein Orchester quasi eine Abteilung leistet, die Zukunftslabor heißt. Was habt ihr da konkret gemacht oder was hast du konkret da gemacht?
Was ich dort konkret gemacht habe, war quasi ein digitales Vermittlungsprojekt. Finde ich auch sehr spannend, weil es eben überregional funktioniert. Das Music Swap Lab heißt es. Das ist im Grunde eine Art große Online-Mediathek. Kann man sich auch anschauen, wo man Tutorials anschauen kann. Und zwar kann da einfach jeder mitmachen, egal ob Profi-Violinstimme oder Basic Body Percussion oder musizieren auf Kitchen Drums oder solchen Geschichten. Es ist wirklich für jedes Instrument aus dem Orchester, aber auch alles, was man ohne Instrumente machen kann, in verschiedenen Levels sozusagen geboten. Und dann kann ich so Sachen wie, weiß nicht, Bolero, Maurice Ravel oder Tchaikovsky, Dornröschenwalzer oder solche klassische Orchesterliteratur im Grunde einstudieren. Und dann nachher einsenden. Also einstudieren funktioniert eben mit den passenden Noten, mit Playalong zum Üben, mit Clicktrack zum Aufnehmen. Und dann schicke ich das ein und bin am Ende in einem Musikvideo mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen zu sehen. Genau, also ein digitales Vermittlungsprojekt, auch mit relativ viel Social Media und solchen Geschichten. Ja, das habe ich dort gemacht. Was das Zukunftslabor ansonsten noch macht, ist einfach auch sehr viel gesellschaftliches Engagement. Also die Deutsche Kammerphilharmonie probt im Grunde in einer Schule. Also sie bezeichnet es immer als WG. Die Kammerphilharmonie ist quasi direkt angebaut. Man kann auch durch Türen direkt in die Schule gehen und so weiter. Und dort probt das Orchester. Und die haben quasi schon einige Jahre quasi da so eine feste Patenschaft mit dieser Schule und machen Konzerte mit der Schule. Und eine Stadtteiloper, die ist jetzt auch bald wieder, wo man quasi ein Zirkuszelt in diesem Stadtteil aufstellt und mit der ganzen Schule eine Oper gestaltet. Also es ist total spannend, da passiert sehr viel. Und was dort wirklich sehr interessant ist, ist, dass durch diese langjährige Patenschaft mit der Schule das Ganze mit einer sehr großen Selbstverständlichkeit passiert. Also die, weiß nicht, wenn du so 8., 9. Klasse Pubertät, SchülerInnen hast und du willst sie irgendwie auf die Bühne kriegen, damit sie mitsingen, da stoßt du ja einfach auf, das ist sehr schwierig, weißt du sicher. Und an der Schule ist es überhaupt nicht so, da macht jeder mit. Also diese Patenschaft ist so etabliert, das ist wirklich ein fester Bestandteil und irgendwie, also es wirkt sehr nachhaltig. Ja, und das hat man in so kurzen, projektartigen Projekten eben nicht so sehr, dass man gleich Leute so gewinnen kann, sozusagen, sich da so voll reinzulegen. Die bewirken auch was, aber dieses Nachhaltige, diese lange Patenschaft ist, die wirkt schon anders. Also ist beeindruckend.
Okay. Du hast ja selber gesagt, du warst nur ein halbes Jahr da bis jetzt in Hamburg. Wie unterscheidet sich deine Arbeit dort?
Elbphilharmonie im Vergleich zu Zukunftslabor?
Ja.
Ja, schwer zu sagen. Es ist natürlich, die Stellen sind immer ein bisschen anders. Also ich habe jetzt quasi nicht mehr die ein rein digitales Projekt, sondern ich mache im Grunde Projektleitung für verschiedene Projekte, also für verschiedene Konzerte zum Beispiel, Schulkonzerte, da überlegt man sich, ja, wen lädt man ein, wie kann man das Konzert gestalten, dass es für diese Zielgruppe passt. Das ist irgendwie auch einiges Konzeptionelles, aber auch viel rein Organisatorisches. Das heißt, eben Konzerte gestalten und organisieren, dann aber auch sowas wie Konzertbesuche für Schulklassen, die eben in normale Abendkonzerte gehen. Da gibt es dann vorbereitende Workshops zum Beispiel. Und es gibt natürlich auch Konzerte für bestimmte andere Zielgruppen. Zum Beispiel für Menschen mit Demenz gibt es so eine Art Relax-Performance-Format. Das ist total spannend, wo man eben auch in den Einrichtungen spielt. Man überlegt sich also ein Konzertprogramm, das eben geeignet ist für diese Zielgruppe, wo es eben nicht darum geht, dass alle still sein müssen, wo nicht gesprochen wird und so weiter, sondern wo man sich wirklich voll und ganz auf diese Zielgruppe einlässt. Ja, das ist ja also gerade bei dem Thema total spannend, weil Musik beim Thema Demenz ja ganz anders noch wirkt und funktioniert. Was geht ja um die Synapsen, also Musik ruft noch Erinnerungen vor, die Sprache zum Beispiel dann nicht mehr kann. Und solche Konzertformate gestalten und organisieren, das ist so ganz grob beschrieben die Aufgabe.
Wie läuft das ab? Habt ihr dann eine Idee oder kriegt ihr dann, keine Ahnung, es steht auf dem Spielplan das und das, schaut mal, ob wir dazu was machen können?
Ja, das gibt's sowohl als auch. Also es gibt viele fertige Produktionen in der Musikvermittlung. Also es gibt KünstlerInnen, die europaweit unterwegs sind und nur solche Konzerte machen. Und die hat man nicht so auf dem Schirm, wie jetzt eine Band wie Moop Mama oder so. Aber die sind top unterwegs und haben gigantische Programme und spielen in allen Konzerthäusern. Und natürlich kann man solche Produktionen sichten und einladen. Das kann jeder tun. Oder man, in unserem Fall knüpft das vielleicht an ein Orchester, das sowieso zu Gast ist und schaut, was kann man mit dem Orchester gemeinsam machen für zum Beispiel 5., 6. Klassen. Oder man gestaltet wirklich, man geht von der Idee aus, gestaltet das Konzert und schaut, welcher Künstler oder welches Ensemble würde dazu passen. Das gibt's beides.
Okay. Sind Orchester, die jetzt sowieso dann da sind, sind die offen für sowas, wenn ihr sagt, okay, wir würden da gerne noch was zusätzlich machen für 5., 6. Klassen?
Es ist schon eine große Offenheit da und ich glaube, die kommt auch immer mehr. Also es ist sicher nicht bei allen gleich, aber es gibt viele Orchester, die da immer mehr ganz stark in diese Richtung gehen und sich engagieren. Also Deutsche Kammerphilharmonie Bremen ist sicher so ein Beispiel, aber es gibt eben noch einige mehr, die da sehr, sehr offen sind, ja.
Kannst du uns trotzdem noch ein bisschen so an die Arbeitsweise vielleicht mitnehmen? Also du sagst, also bleiben wir mal bei diesem Demenz-Projekt, ja, weil ich das total spannend finde. Also wenn das jetzt die Idee ist, was wäre jetzt so der erste Schritt für dich in deinem Alltag?
Also wenn man jetzt bei Null anfängt, würde ich sagen, ist es vorher noch wichtig zu wissen, was sind eigentlich so die Voraussetzungen. Also zum Beispiel, dass ich für Menschen mit Demenz jetzt kein 2,5-Stunden-Konzert abliefern kann. Das ist unrealistisch, sondern ich schaue natürlich, dass es ein bisschen kompakter ist, dass es nicht zu lang ist. Ich schaue, dass keine Sprache vorkommt, dass es für sich wirkt. Und wie kann man den Konzertraum gestalten, wäre noch so eine Geschichte.
Ganz kurz dabei, recherchierst du oder sprichst du dann mit anderen Menschen, die da irgendwie noch mehr Expertise haben oder machst du das alleine?
Also das wäre nochmal ein Thema für die Ausbildung, denn solche Themen sind eben auch im Studium einfach ein Thema. Also zu schauen, welche Zielgruppe hat eigentlich so welche Voraussetzungen. Also zumindest so mal ganz grob den Rahmen. Und dann geht es natürlich auch noch viel individueller. Ist es natürlich, wenn ich ein Demenzkonzert in einer Einrichtung spiele, wo noch ganz viele Leute fit sind, dann ist es vielleicht nochmal anders, als wenn ich wirklich in einem Heim spiele, wo oder vielleicht auf einer Palliativstation oder wie auch immer. Das ist ja nochmal sehr, sehr unterschiedlich. Ja, es ist, glaube ich, eher die Sensibilität dafür wichtig. Ich kann mich ja auch immer erkundigen im Zweifelsfall, wenn ich sowas mache. Ja. Genau. Und dann, um wieder zum Konzert zu kommen, geht es natürlich darum, Musik auszusuchen, mal ganz grob gesagt. Und das kann natürlich in dem Fall auch Sachen sein, die vielleicht mein Publikum früher mal gehört hat. Also Sachen, wo sie anknüpfen können. Gibt es ja, weiß nicht, Volkslieder und so weiter. Was bei uns dann der Fall ist, ist auch, dass die Leute mitsingen können. Also dass man wirklich selber auch aktiviert wird. Und das macht das Ganze ja nochmal sehr viel wirksamer, wenn man selber beteiligt ist. Oder auch im Raum wirkt es ganz anders, wenn um mich herum alle mitsingen. Geht es vielleicht auch darum, diesen Rahmen zu benennen und zu schaffen. Also, dass ich am Anfang wirklich auch sage, bei dem Konzert geht es wirklich darum, dass ich nicht, wie ich vielleicht bei Konzerten das Bild im Kopf habe, stillsitzen muss, mich nicht bewegen darf, ich darf keine Geräusche von mir geben. Das alles ist eben nicht Teil dieses Konzerts, sondern man soll eben auch einfach sich so wohlfühlen dürfen, wie es ist. Und wenn dann jemand neben mir irgendwie ein Geräusch macht, dann ist es halt auch okay. Und ich glaube, das Mitsingen ist auch so ein bisschen Teil davon. Also wir sind Teil dieses großen Ganzen, wir dürfen mitmachen sozusagen. Das nimmt auch ein bisschen diese Hürde, dass man so passiv teilnimmt nur. Ja, also irgendwie den Rahmen klar machen und wirklich vermitteln, bei dem Konzert ist es anders, ihr seid hier so willkommen, das ist alles super, und dann diese Rahmenbedingungen kennen und das Konzert eben so gestalten, dass die Leute irgendwie auch Literatur haben, wo sie anknüpfen können. Und ja.
Wie viel Rücksprache habt ihr dann mit einem musikalischen Leiter?
Also in dem Fall passiert das gemeinsam mit dem Ensemble. Also in dem Fall ist Ensemble Resonanz, ist ein sehr, sehr starkes Streichorchester hier in Hamburg. Und das entwickeln wir mit ihnen gemeinsam.
Ah, okay. Spannend.
Ja, auch nochmal, ich glaube auch, dass Bläserensembles sowas hervorragend machen können. Das ist jetzt keine Sache, die man irgendwie wo man irgendwie bestimmte Voraussetzungen braucht. Ich glaube, da kann sich jeder selber Gedanken machen und ein kleines Programm, weiß nicht, dreiviertel Stunde, Stunde machen. Wahrscheinlich mit Musikschülern kann man das genauso machen und so ein bisschen diese Rahmenbedingungen schaffen und dann spielen im Seniorenheim, wie auch immer. Kann jeder machen.
Glaubst du, dass solche Konzepte gerade so auf der niedrigen, vielleicht Laienebene nicht so stattfinden, weil man den Blick nicht hat oder weil man auch den Aufwand scheut?
Ich glaube, es ist noch nicht so klar, dass es solche Konzertformate gibt. Wenn du dir die Konzerte anschaust, dann man eifert ja schon diesem Konzertritual nach, dass man halt auch in Konzertsälen sieht, oder? Also man hat ja viele Konzerte, wo man irgendwie eine Turnhalle in Konzertsaal verwandelt zum Beispiel. Solche Sachen. Und ich glaube, weil es noch nicht so viele Beispiele gibt, beziehungsweise weil sie noch nicht so sichtbar werden, das ist es vielleicht eher, es gibt schon viel, hat man sie vielleicht noch nicht auf dem Schirm. Oder man hat vielleicht Ideen, aber weiß nicht so recht, wie soll man es umsetzen. Also ist vielleicht auch ein bisschen Know-how, das man mal streuen könnte über Musikverbände auch. Wie kann man Konzerte denn anders gestalten? Oder wie mache ich ein Konzert für Kinder in der Grundschule und wie mache ich eben ein Demenzformat? Das ist sicher viel Know-how, dass der Aufwand gescheut wird, glaube ich nicht.
Welches Projekt würdest du gerne mal machen und welche Idee hast du, wo du sagst, okay, aber zur Umsetzung kamst du nicht aus irgendwelchen Gründen?
Gute Frage. Also ich wollte tatsächlich viel mal mit symphonischem Blasorchester im Laienbereich ausprobieren. Also wo wir gerade drüber sprechen, eben das sind Sachen, die ich irgendwie dann nicht mehr selber gemacht habe, weil ich dann eben gewechselt bin. Das fände ich tatsächlich einfach spannend, das in der Praxis zu probieren und vielleicht auch, um Beispiele zu schaffen, wie das eben auch in diesem Bereich funktionieren kann. Ja. Ansonsten bin ich einfach sehr interessiert auch an Medienformaten, an Social-Media-Formaten und so weiter, weil die einfach überregional funktionieren und weil das einfach so die Kommunikationsform ist von heute, würde ich sagen, wo man ganz viele Leute erreicht, die eben nicht von Haus aus ins Konzert gehen, würde ich oft vermuten.
Was wäre da so ein Beispiel?
Bei Social Media?
Ja.
Ich weiß nicht, ich habe neulich die Masterarbeit über TikTok geschrieben und auf TikTok gibt es ganz viele Beispiele, wo es gibt ja die Duettfunktion auf TikTok. Und da passieren ganz viel spannende Sachen mit Duetten. Man kann also nicht mehr nur passiv Bilder anschauen oder Videos anschauen und halt einen Kommentar da lassen, sondern ich kann selber dazu spielen. Ich kann, weiß nicht, unendlich viele Spuren dazu aufnehmen, indem ich diese Duette mache. Und das heißt, man kann Musik weiterentwickeln über diese Plattformen. Geht ja auf Instagram, Facebook, YouTube genauso mittlerweile. Und das ist eine Sache, die ich total spannend finde und wo ich einfach gern noch mehr experimentieren würde sozusagen, weil auch das Interesse tatsächlich da ist. Also wenn du schaust, welche klassischen Musikerinnen und Musiker auf TikTok am Start sind, welche Musik gehört wird, da wird er genauso, weiß nicht, schau dir ein Kochvideo an und drunter ist Vivaldi oder so. Das ist alles da und wird gehört. Und weil es eben in neuem Kontext ist. Also ich glaube, man stößt dort auf offene Ohren und man kann eben mitgestalten lassen. Und das ist so ein Feld, wo ich irgendwie gern noch machen würde. Ja, mehr in die Richtung, ja.
Also zu TikTok kann ich leider nichts sagen, weil ich da nicht unterwegs bin. Aber total spannend, weil ich mir gerade überlege, ob das vielleicht doch irgendwie, auch wenn ich mich sträub, vielleicht mal lohnenswert auch bezüglich Schule ist, um einfach zu sehen, was sie ja doch teilweise konsumieren und dann Musik mitbekommen, ohne dass sie es konkret wissen, vielleicht.
Ja, absolut. Also es ist ja auch immer, man sieht halt das, was vorhanden ist und das, was vorhanden ist und wofür man sich interessiert, das wird einem mehr angezeigt. Und TikTok ist ja auch sehr umstritten und gerade was die Inhalte betrifft, aber ich denke mir, es wird halt einfach genutzt und dann muss man halt auch guten Content bieten und nicht immer nur sagen, was schlecht ist, sondern man muss halt auch dann für sich sozusagen für die gute Seite des Contents engagieren. Vielleicht kann man es so sagen. Und ja, also es wird halt genutzt und wenn man dann wirklich in Austausch treten will und seine Sachen vermitteln will, dann muss man halt auch da sein. So. Ja.
Ja, aber deinen Instagram-Kanal bespielst du im Moment nicht, oder?
Ja, irgendwie. Da war ich ja mal sehr aktiv, seit ich dann irgendwie das beruflich Vollzeit in Bremen hatte ich ja sehr, sehr viel Social Media gemacht und in der Zeit war dann irgendwie Social Media Overdose vielleicht und dann habe ich meine privaten Sachen nicht mehr so gepusht, was natürlich vielleicht auch daran liegt, dass ich nicht mehr freiberuflich oder nur noch ganz am Rande freiberuflich tätig war. Und für freiberufliche Leute oder auch für Vereine, finde ich, ist es super, eben um die eigene Arbeit an die Leute zu bringen.
Du bist doch noch, wenn ich es richtig im Kopf habe, das habe ich jetzt nicht mehr recherchiert, es fällt mir nur ein, auch für so eine App noch teilweise tätig. Hubbles?
Ja, da habe ich einige Sachen aber auch freiberuflich gemacht. Genau,
so,
das
okay.
Ist auch eine spannende Sache, wie man eben multimedial interaktiv Sachen vermitteln kann. Absolut. Also ist so quasi so eine Art interaktive Karte, wo man so eine Art Kulturspots entdecken kann. Also man scrollt wie über Google Maps und hat lauter so Stecknadeln, wo dann so eine Art Hidden Places markiert sind. Da hat zum Beispiel mal Brahms in seinem Komponierhäuschen gesessen oder hier hat mal die und die gewohnt und das ist da passiert. Man hat ja oft gar nicht den Überblick, was alles passiert ist in seiner Umgebung, gerade im ländlichen Raum, ja. Und da, wenn ich allein in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, im Chiemgau, schaue, wer da alles war. An dem Gymnasium war irgendwie einer, ein Christoph Probst, einer von der Weißen Rose. Dann ist irgendwie so ein Farbpsychologe, hat da gewohnt, der erforscht hat, die Tafel muss grün sein, weil das beruhigt und da lernt man besser. Und Richard Strauss hat da gewohnt und das komponiert und lauter so Geschichten und die hat man nicht so auf dem Schirm. Und dafür ist es ganz schön, solche Tools zu nutzen und übrigens auch Social Media. Also da kann man genau die gleichen Sachen erzählen. Also ich finde das sehr spannend.
Okay. Kommst du überhaupt noch selber zum Musizieren?
Ja, also natürlich leider nicht mehr so viel wie vorher. Ich spiele für mich auf jeden Fall noch und muss auch noch mal schauen, dass ich da mehr aktiv bin. Und ich habe auch noch zwei Sachen, wo ich immer wieder spiele. aber weniger als vorher, auf jeden Fall.
Aber wenn ihr jetzt mit, ist das so eine Swingband, wenn ich es richtig weiß?
Genau, also da bin ich nur noch sehr sporadisch am Start, aber da, das war davor so mein Hauptprojekt auf jeden Fall, ja. Okay.
Warst du da nur Musiker oder warst du da auch schon der Musikvermittler, der gesagt hat, lass uns doch mal so ein Konzert machen oder so ein Gig?
Ja, doch, ich würde sagen schon. Ich würde auch sagen, Musikvermittler als Berufsbezeichnung passt halt dann, wenn du das wirklich so inhaltlich überwiegend machst. Aber ich glaube, dass für alle Ensembles und Musikerinnen und Musiker dieses Thema einfach mehr kommt. Also ich kann eben nicht mehr einfach sagen, ich spiele jetzt Orgel, Posaune, tolle Konzerte und hoffe, dass alle kommen und in mein Konzert, sondern ich muss mir eben Gedanken machen, wen will ich eigentlich erreichen? Was will ich da eigentlich erzählen? Es ist ein universelles Thema, was man nicht nur als Musikvermittler anfasst, sondern was, glaube ich, immer mehr ausführende Musikerinnen und Musiker tatsächlich auf dem Schirm haben und auch haben müssen in Zukunft. Ja? Deshalb auf jeden Fall. Also einfach ja, was Moderation betrifft, was den Stücken Kontext geben betrifft im Konzert und vielleicht auch Formaten wie, wir haben auch in einem Seniorenheim immer unser erstes Weihnachts-Christmas-Swing-Konzert war immer in einem Seniorenheim einfach. Und auch da zu schauen, wie funktioniert das dann mit dieser Zielgruppe und so. Das war vorher schon Teil und wenn ich jetzt wieder mehr Musik machen würde, das wäre immer Thema, ne? Auf jeden Fall.
Was steht in dem Jahr für dich noch so an Projekten an?
Oh, gute Frage. In der Arbeit, ne? Man arbeitet ja so in Saisonbetrieb sozusagen. Ich habe jetzt zum Beispiel noch ein super Schulkonzert mit dem Orchester im Treppenhaus, was ich hier mache. Das ist auch ein super Format. Disco, das ist im Grunde ja Tanz, also Orchester spielt Techno im Konzertsaal, so ein bisschen. Das ist total spannend. Dann eben auch nochmal Klangzeit und Elfie Baby Konzerte. Das ist auch eben ein Konzertformat für Babys mit Eltern natürlich.
Was wird da und, für Musik gespielt?
Das ist sehr gemischt. Also schon einige klassische Stücke, aber eben auch Lieder, wo Eltern dann mitsingen und so weiter. Das ist im Grunde ein bisschen ähnlich zu dem Format für Menschen mit Demenz. Also ganz unterschiedlich, Penderecki, aber auch Streichquintett und solche Geschichten. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber dadurch, dass es ein Ensemble spielt, so quasi Streichquintett Extended, ist das inhaltlich sehr eine runde Sache sozusagen.
Könntest du dir vorstellen, auch mal in ein anderes Land zu gehen als Musikvermittler?
Spannend. Eigentlich schon, ja. Also zum einen, um in Länder zu schauen, wo es da eben sehr viel mehr gibt. Also Großbritannien eben zum Beispiel hat ja eine super Szene und eben auch was Community Music betrifft, das ist im Grunde auch so ein Feld, das nicht unbedingt Musikvermittlung ist, sondern eher im musikpädagogischen Kontext vielleicht anzuordnen ist, aber eben sehr viel offener funktioniert. Also um solche Sachen besser kennenzulernen und auch diese Selbstverständlichkeit, mit der das gemacht wird, irgendwie mal zu sehen und das wäre total spannend und dann gibt es natürlich einfach auch Länder, die mich so interessieren, also warum nicht, ja.
Außer Großbritannien, welches Land ist da noch so Vorreiter?
Ja, schwierig, schwer zu sagen, also USA ist glaube ich ähnlich strukturiert wie Großbritannien. Ich würde sagen, aber es gibt so ein paar Projekte in Südamerika, Brasilien zum Beispiel, wo man so eine Art soziale Orchesterprojekte vielleicht hat. Die finde ich total spannend. Also zum Beispiel ist fast so wie eine Bläserklasse, alle lernen von null weg Orchesterinstrument, aber eben nie im Einzelunterricht. Die lernen von Grund auf in einer riesigen Gruppe und es funktioniert. Und das finde ich total spannend. Also, dass es eben da Wege gibt, die total, erstens viel soziales Engagement sind. Also, das ist ja zum Teil wirklich in Slums. Und man holt die Kinder und macht gemeinsam riesige Projekte. Und das finde ich total spannend. Ja.
Ich glaube, ich habe eigentlich gerade überhaupt keine Fragen mehr, tatsächlich. Das ist so, also ich finde es total spannend. Ich könnte den ganzen Tag zuhören, wenn du von so Projekten erzählst, weil ich die Ansätze wirklich interessant finde. Und wenn du mal ein Blasorchester brauchst, um Dinge auszuprobieren, ich melde mich hiermit an.
Das wäre stark, ja.
Ich mache ja am Schluss immer eine Schnellfragerunde. Mhm. Und da wären wir jetzt.
Okay.
Spielen oder singen?
Boah, das ist schwer. Ich glaube, singen.
Ehrlich?
Mhm. Ich kann es jetzt gar nicht so sagen, warum, aber wenn ich jetzt so ganz impulsiv antworte, dann würde ich vielleicht singen sagen. Irgendwie, das gibt mir extrem viel. Es ist so sehr viel persönlicher, sehr intimer Ausdruck und Texte sind dabei. Ich glaube, singen.
Okay. Selber musizieren oder organisieren?
Oh, das ist auch schwer. Ich weiß nicht. Das weiß ich nicht, ob man es trennen kann, weil mit dieser Organisation oder auch Konzeption geht so viel miteinander. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich weiß es nicht, vielleicht organisieren, aber ich will mich nicht entscheiden. Ist das auch eine Antwort?
Das ist auch eine Antwort. Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst?
Boah, gute Sache. Gute Frage. Ich glaube, ich bin gerade neu in dieser Angestelltenstruktur. Ich war ja davor sehr, sehr oder überwiegend freiberuflich und auch sehr, sehr gerne. Und das funktioniert in so großen Teams oder Konstrukten ganz anders. Und davor war ich irgendwie so ein bisschen abgeneigt und ich lerne das aber gerade zu schätzen und lerne aber auch, dass es eben anders funktioniert. Also als Freiberufler kann man ja immer so reintauchen und einfach sagen, ich mache das jetzt und dann suche ich mir Leute und los geht's. Und das ist natürlich anders in so einem Konstrukt mit vielen Menschen. Und andererseits ist es aber auch eine totale Chance, weil man natürlich sehr, sehr viele Menschen zum Austausch hat. Und das ist der Hammer. Also man hat lauter gute Leute um sich rum, mit denen man sprechen kann, mit denen man Sachen entwickeln kann und eben nicht mehr auf sich alleine gestellt oder der einzige Gestalter der Sache ist. Und das ist mit so vielen Leuten ein totaler Gewinn. Ja. Also und da lerne ich vielleicht so ein bisschen ja Geduld, mich zurücknehmen, diese Ideen irgendwie anders einzubringen und nicht so impulsiv einfach zu machen, wie es vorher war. Ja.
Okay. Deine schlechteste Angewohnheit?
Schlechteste Angewohnheit. Ich prokrastiniere.
Ehrlich?
Ja.
Hätte ich gar nicht gedacht.
Wirklich?
Ja, ich hätte gedacht, dass du sehr strukturiert und...
Das bin ich auch. Das bin ich total, aber bei manchen Sachen, ich brauche halt die Deadline. Und es ist schon viel weniger geworden, muss ich sagen. Und im beruflichen Kontext würde ich sagen, ist es auch gar nicht so mehr, weil da gibt es halt einfach die Termine und Absprachen. Und das ist jedes Thema ist so kontinuierlich auf dem Tisch, dass das gar nicht mehr kommt. Aber bei anderen Sachen, da schiebe ich manchmal gern auf, ja.
Okay. Welchen Film bzw. welches Buch sollte man mal gelesen oder geschaut haben?
Das Buch heißt Geben und Nehmen. Das ist, oder Give and Take ist der Originaltitel. Ist eigentlich ein englisches Buch von Adam Grant und es geht so ein bisschen, ja, um diese, es gibt ja so introvertierte und extrovertierte Leute und es gibt Leute, die quasi immer versuchen, aus allem sofort ihren Vorteil zu ziehen und es gibt Leute, die sind eher zu freundlich und machen immer überall mit und sagen sofort ja und gehen so ein bisschen blauäugig rein und die anderen klauen ihnen dann manchmal die Ideen und so. Und in dem Buch geht es darum, dass, was ist eigentlich der Vorteil von welcher Vorgehensweise, aber vor allem, dass auf lange Sicht dieses Zusammenarbeiten und Netzwerken und Ideen in den Raum geben und nicht zurückhalten, um sie als die eigenen zu behalten und so weiter, dass das langfristig immer gewinnt. Und das finde ich dort sehr eindrucksvoll beschrieben und ist irgendwie so ein bisschen Appell an Zusammenarbeiten, nicht so viel Konkurrenz und ja, das finde ich sehr, sehr schön und lohnt sich auf jeden Fall zu lesen.
Okay. Hast du noch irgendein Buch zufälligerweise gerade im Kopf, was man lesen kann, wenn jemand sagt, so, ich will mich irgendwie in diese, ja, Musikvermittler-Sache, Konzepte und so einlesen.
Auf jeden Fall, also da gibt es einen ganzen Schwung. Jetzt spontan, es gibt von Martin Tröndle 2 Bände, die heißen Das Konzert 1 und Das Konzert 2. Und das nimmt so ein bisschen auseinander. Oder ist vielleicht auch so ein bisschen Universalliteratur, was Musikvermittlung betrifft und wo man so ein bisschen Ideen gewinnen kann zu Musikvermittlung, Konzertgestaltung und so weiter. Und ja, dann, also es gibt sonst auch noch ein paar Autorinnen, die da in Frage kommen. Konstanze Wimmer zum Beispiel hat einige Bücher über Musikvermittlung, die, weiß nicht, eigentlich so richtig Standardwerke geworden sind, wenn es um Musikvermittlung geht, zum Beispiel auch um Kinderkonzerte. Also sehr tolle Bücher, wo man richtig viel draus ziehen kann, wenn es um die Methoden geht, ja.
Okay. Hast du noch einen Film, wo du sagst, den muss man mal geschaut haben?
Na, so ein Klassiker ist natürlich Rhythm Is It, ne? Den kennt wahrscheinlich jeder. Das ist wahrscheinlich so ein, ja, so ein richtig, auch wieder so ein Standardwerk. Aber ich
ist
weiß nicht,
mittlerweile,
sonst
ganz kurz, ist mittlerweile sogar auf Netflix, habe ich gesehen.
Ja, stark, stark. Sehr schön. Ja,
also guter zugänglich Tipp für viele jetzt.
Sehr schön, ja, sehr, sehr empfehlenswert. Und sonst so richtig ein Film, ich weiß nicht, ob es vereinzelt Dokus gibt, aber ich würde vielleicht alternativ einfach dazu einladen, viele Produktionen anzuschauen. Also wer auf YouTube oder überhaupt nach Musikvermittlungsproduktionen sucht, nach verschiedenen Ensembles. Ich meine, man kann einfach die Konzerthausprogramme durchschauen, Konzerthaus Wien, eben Elbphilharmonie und so weiter. Die haben ja alle viele Produktionen zu Gast und da kann man einfach auch Trailer und Mitschnitte anschauen und die lohnen sich sehr, um auf Ideen zu kommen, würde ich sagen. Also einfach Projekte sichten.
Was mir gerade noch einfällt, du hast ja vorhin am Anfang gesagt, du hast dich für Jazzposaune entschieden, weil du hier so ein bisschen freier sein willst. Es klingt aber so, wie wenn du jetzt sehr nur im klassischen Bereich tätig bist.
Jein, also es ist schon sehr offen. Wir haben Schulkonzerte auch mit, weiß nicht, Make a Move ist so eine Berliner Funk-Rap-Band. Wallace Bird war da auch dabei. Also das sind durchaus Konzerte, die sich nicht nur auf Orchester und Klassik beschränken. Musikvermittlung ist so ein Feld, was in der Klassik einfach schon relativ etabliert ist, würde ich sagen, weil dort einfach die Notwendigkeit gesehen wurde. Und in anderen Bereichen, in der Popmusik, ist es vielleicht noch nicht so relevant, weil die einfach auch sowieso schon viel mit dem Publikum in Austausch treten, über Social Media, bei Konzerten kann man mittanzen, wie auch immer. Und da ist vielleicht von Haus aus schon ein bisschen was dabei. Im Jazz sehe ich aber da schon so einen Bedarf. Also die Szene hat schon so ein bisschen Parallelen zu der klassischen Szene, würde ich sagen, mittlerweile. Ja, da kann man vielleicht auch hier und da so ein bisschen, ja, elitäres Gehabe oder so vielleicht unterstellen, ganz vorsichtig. Und das ist ja auch eine Musik, die vielleicht nicht so einfach greifbar ist und wo sich's lohnt, viel mehr drüber zu erzählen und das Ganze in Kontext zu setzen. Also deshalb in Richtung Jazz würde ich total gerne mehr machen. Und ich bin jetzt aber auch nicht so total nur in der Klassik. Das würde ich jetzt nicht so für mich sehen. Ja. Und das stört mich ja auch nicht. Also ich mag ja klassische Musik genauso gern wie vieles andere. Ich finde da wirklich Sachen für mich total spannend. Das Studium war mir halt zu... Ja,
du, verstehe ich. Ich wollte einfach nur nochmal
zu einseitig
das so ein bisschen aufgreifen, weil wir jetzt die ganze Zeit immer nur klassische Produktionen genannt haben. Ich habe auch letztes Jahr habe ich sogar... es gab mal über die Zeit Live-Mitschnitte von Kinderkonzerten mit der HR Big Band tatsächlich. Also die haben das anscheinend auch schon mal gemacht, also so hörspielmäßig Geschichte erzählt und dann habe ich so noch nie mitbekommen, aber anscheinend gab es die mal, habe ich mir gleich mal gekauft. Das ist sehr spannend, also es ist ja auch sehr witzig für die Kiddies. Also anscheinend kommen die auch langsam auf den Trichter, dass man vielleicht mal was in die Richtung macht.
Ja, HR haben ja auch einige, also Bayerisches Rundfunk-Symphonieorchester, HR-Symphonieorchester, NDR und so weiter, die haben alle Musikvermittlung und machen entsprechende Formate. Gerade bei denen wäre es ja spannend, weil die ja, was Medienproduktion betrifft, natürlich einfach super ausgestattet sind.
Okay, abschließend, was sind deine privaten bzw. deine Wünsche an die Blasmusikszene oder an die Musikszene in dem Fall?
Ja, auch spannend. Ich glaube, ich würde mir zum einen wünschen, dass sie sich so ein bisschen öffnet. So. Es ist ja so, dass das immer populärer wird und Braswiesen und Woodstock, der Blasmusik und so weiter, das wird immer, man identifiziert sich sehr damit. Ja. Und ich habe diese Szene irgendwie über die letzten 15 Jahre ja sehr viel miterlebt und auch mitgestaltet vielleicht und habe irgendwie so das Gefühl, es wird auch so ein bisschen, es wird vielleicht so ein bisschen, eigenbrötlerisch ist vielleicht zu viel gesagt, aber es ist weniger offen als früher, habe ich den Eindruck. Und ich finde das so ein bisschen, die Offenheit gegenüber anderen, gegenüber anderen Musikstilen vielleicht auch, die muss irgendwie bleiben. So gut ich finde, dass man auch irgendwie sich selber gut kennt und auch mag und dazu steht. Weißt du, wie ich meine? Diese Offenheit wünsche ich mir irgendwie und auch zu schauen, für wen mache ich das eigentlich? Nehme ich da viele Leute mit oder nehme ich nur so meine eigene Bubble mit und so? Das fände ich total spannend, sich diese Offenheit zu bewahren, auf jeden Fall. Und ansonsten tatsächlich einfach, mehr gestalten und alle, also Musikvermittlung in diesen Bereich hineinzuführen sozusagen oder mehr anzuwenden, fände ich total spannend, weil da so viele gute Leute dahinter stehen. Da ist so viel Engagement in diesen Vereinen, da werden super Konzerte gestaltet und es macht Spaß und es spricht mehr Leute an, das Ganze irgendwie noch ein bisschen umfassender anzugehen, nicht nur an die Musik zu denken und daran, wie sieht die Turnhalle dann aus, sondern eben auch, ja, welche Musik spiele ich da eigentlich? Für wen spiele ich sie? Welche Themen kann man da noch finden? Welche Kooperationen mit Vereinen, Verbänden, die für irgendein Thema stehen? Welche Synergien kann man da finden? Weil das ist total spannend und man öffnet sich einfach Türen dadurch.
Ja, ich hoffe, das kommt so, wie du das auch gerne hättest. Ich wäre da auch sehr dafür. Gucken wir mal, was die Zeit dazu bringt. Konstantin, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke
dir für die Einladung.
Dankeschön. Das war die Folge mit Konstantin Zill und mich würde interessieren, wie hat sie euch gefallen? Was habt ihr mitgenommen? Solche Gespräche mit Kreativschaffenden wie Konstantin faszinieren mich jedes Mal, denn ich finde es total spannend, in die Denkweise, in dieses Mindset reinzuschauen. Auf der einen Seite bestätigt es mich in manchen Dingen, die ich in meinem Verein vorschlage. Auf der anderen Seite kommen so kreative Denkprozesse bei mir zustande, um neue Ideen auszutüfteln. Wenn ihr Interesse hättet an einem Workshop mit Konstantin, dann empfehle ich euch, meinen Newsletter zu abonnieren. Denn wir stehen gerade in Kontakt und versuchen etwas zu planen. Es ist noch nicht ganz klar, ob online oder in Präsenz. Aber wenn ihr den Newsletter abonniert, dann werdet ihr rechtzeitig mit Infos versorgt, sodass ihr die Möglichkeit hättet, daran teilzunehmen. Außerdem möchte ich euch noch einladen, auf Patreon zu kommen, um weitere Folgen über Musikvermittlung, Musik an sich, Leadership und weitere Themen zu bekommen. Ich würde mich freuen, den einen oder anderen da zu sehen. Ich bedanke mich für die Musik bei Dirk Mattes, bei Jakob Ax für den Schnitt und bei den Supportern Buffet Crampon und der Konzertmeister-App. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Euer Andi.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.